Hier aus Wena. Klaus Meyer, ich weiß, dass er das jetzt gucken wird im Stream und wenn er sieht, dass mir sein Name nicht eingefallen ist, dann werde ich wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen. So, da bin ich und ihr habt mich eingeladen zu predigen, das will ich gerne tun. Der heutige Sonntag, wir sind schon ein bisschen darauf eingestellt worden, ist im Rahmen des Kirchenjahres der Sonntag Rogate. Und Rogate heißt betet. Ist eine Aufforderung und heißt betet. Aber bevor wir zum Thema und zum Predigtext kommen, eine bescheidene Frage noch vorweg. Ich habe jetzt mal so viel von mir erzählt, aber mal an euch direkt die Frage. Habt ihr Salz bei euch? Wer hat sein Salz mitgebracht heute? Keiner. Ja, so vielleicht. Ja. Solltet ihr aber, denn, und ich sage euch mal, das ist jetzt keine Marotte von mir, sondern das ist einfach eine Anweisung des Herrn Jesus. Markus 9, Vers 50 sagt, ihr habt alle Zeit Salz bei euch. Habt ihr nicht auf dem Schirm gehabt, nicht? Habt alle Zeit Salz bei euch, in Markus 9, Vers 50. Nun habe ich mir schon gedacht, dass ihr dieses Wort des Herrn nicht sonderlich ernst nehmt. So bibeltreu seid ihr nun auch wieder nicht, dass ihr das sofort umsetzt. Aber ich möchte euch an der Stelle mal weiterhelfen. Was ihr sonst so aus den Gottesdiensten nach Hause nehmt, weiß ich nicht. Aber heute sollt ihr Salz mit nach Hause nehmen und ich habe das mal vorbereitet und ich denke, bevor wir uns dem eigentlichen Predigtext widmen, in dem es auch um Salz geht, möchte ich das Salz verteilen. Ich habe genügend Beutelchen vorbereitet. Wenn ihr das mal weitergebt, es kann jeder das Salz, von dem der Herr spricht, mit nach Hause nehmen. Keiner muss Sorge haben, auch an der holländischen Grenze fallen diese Tütchen zwar auf, aber es ist...
In meiner Bibel steht es anders.
In deiner... Ja. Wenn jeder seine private Bibel mitbringen würde und seine privaten Übersetzungen zum Besten gäbe, wo kämen wir da hin? Habt alle Zeit Salz bei euch oder in euch. Sollte der Herr etwas anderes gemeint haben, als es bei sich zu tragen in Tüten und Zetteln. Wir werden versuchen, dem auf die Spur zu kommen. Ihr habt natürlich gewusst und diejenigen, die hier in den eigenen Übersetzungen nachgeschlagen haben, haben es schon von vornherein geahnt, dass das so nicht gemeint gewesen sein kann vom Herrn, dass ihr das Salz, das ihr in die Suppe tut, ständig bei euch zu tragen habt. Dass Salz nämlich an dieser Stelle ein Bildwort ist, das wird auch deutlich am Nachsatz in diesem Stück aus Markus 9, denn der Nachsatz lautet, also habt Salz bei euch oder meinetwegen auch in euch und haltet Frieden untereinander. Das gehört zusammen. Und haltet Frieden untereinander. Also die Sache mit dem Salz war in der jüdischen Theologie, und ich rede jetzt mal so von der jüdischen Theologie 100 bis 200 vor Christi Geburt, eine gern genutzte Metapher und ein ganz wichtiges Bildwort, das mit dem Salz, die Tora, also die fünf Bücher Mose. Die Tora wurde in der jüdischen Theologie gerne als Salz bezeichnet. Das Salz, ohne das die Welt nicht bestehen kann. Also die Weisung Gottes, die die Welt frisch erhält, das ist das Salz, von dem jüdische Theologie gerne spricht. Das Salz, das nicht nur frisch macht, sondern das auch zum Frieden beiträgt. Das ist damit gemeint. Der Predigtext für den heutigen Sonntag, der uns an diesem Sonntag Rogate aufgegeben ist, steht im Kolosserbrief, da geht es auch um Salz. Kolosser 4, 2 bis 6. Man kann natürlich in den mitgebrachten Bibeln nachschlagen, aber ich habe gehört, dass der Text auch jetzt, da steht er schon. Kolosser 4, 2 bis 6. Haltet an am Gebet und wacht in ihm mit Danksagung und betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftut, um das Geheimnis Christi zu sagen, um des Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbar mache, wie es mir zu sagen gebührt. Wandelt weise gegen die, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, was ihr einem jeglichen antworten sollt. Das ist für mich der schärfste Teil dieses Predigttextes, damit ihr wisst, was ihr einem jeden antworten sollt. Eure Rede sei mit Salz gewürzt. Ja, jetzt wisst ihr also, was ihr mit dem Tütchen anfangen sollt, damit ihr wisst, was ihr einem jeden auf seine Fragen antworten sollt. Aber wisst ihr, es gibt Leute, zu denen fällt mir nichts ein. Es gibt Leute, die stellen Fragen, die kann ich nicht beantworten. Also die Frage, die wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben, was ist wichtiger, beten oder Bibel lesen, hätte ich auch gedacht, Mensch, wenn Spurgeon jetzt nicht eingesprungen wäre hier mit seiner guten Antwort, hätte ich auch nicht sofort gewusst, was darauf zu antworten ist. Also es gibt Fragen, auf die fällt mir nichts Gescheites ein. Und es gibt auch Leute, die machen mich sprachlos mit der Art und Weise, wie sie sich benehmen oder wie sie mir entgegenkommen oder wie sie denken und sind. Da fällt mir nicht viel ein. Und wir ahnen schon, auf alles eine Antwort zu haben, kann das gemeint sein bei Paulus? Und möglicherweise ahnen wir auch hier, auch da wird das Salz als Bild gebraucht, als Bildwort gebraucht, genauer gesagt, es ist ein Wortspiel. Kleiner Ausflug in die griechische Sprache, im Gedenken an Wiert Popkes, der uns Theologiestudenten Griechisch beigebracht hat. Das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben. Und das griechische Wort für Freundlichkeit, für Anmut ist Charity. Und das griechische Wort für Salz heißt Halati. Und das klingt ganz ähnlich. Und weil Paulus ja jemand gewesen ist, der nicht ohne Stilempfinden gewesen ist, hat er daraus, als er das in einem Atemzug erwähnt hat, diese beiden Worte, daraus ein Wortspiel gemacht. Das kennen wir im Deutschen auch. Wir haben auch solche Wortspiele, also Begriffe, die ganz ähnlich klingen und die wir in einem Atemzug nennen. Gift und Galle zum Beispiel ist so ein Wortpaar. Oder Kind und Kegel oder Klipp und Klar. Halati, Charity, Anmut und Salz. Paulus benutzt es hier als Wortspiel und hat es so aufgeschrieben. Und gemeint hat er, redet so anmutig, freundlich, dass es dem Frieden dient. Redet so, dass es dem Frieden dient. Es gibt eine Menge faules Geschwätz. Es gibt eine Menge dummes Zeug, was wir im Gespräch untereinander von uns geben manchmal. Manchmal kommt auch von vorne von den Kanzeln auch dummes Geschwätz ist manchmal so. Es gibt viel, was auch hinter dem Rücken anderer geredet wird. Es gibt viel, was dem Frieden nicht dient. Und Worte lassen sich nicht zurückholen. Einmal ausgesprochen, lassen sie sich nicht zurückholen. Salz, das Salz, von dem Paulus hier spricht, es konserviert, es macht frisch, es macht die Rede genießbar. Manchmal kann Freundlichkeit, die Freundlichkeit, die Paulus meint, auch darin bestehen, dass man ein bisschen kräftiger salzt und bestimmte Dinge auch deutlicher ausspricht. Kann manchmal schwer sein, wenn man ein harmoniebedürftiger Typ ist. Aber manchmal kann Freundlichkeit auch darin bestehen, deutlicher und mehr zu salzen. Manchmal trifft man auch gar nicht den richtigen Ton, dann hat man die Suppe versalzen. Mit unseren Gesprächsbeiträgen können wir eine Menge Dinge bestimmen und die Richtung vorgeben, in die es geht. Also es geht ums Reden in diesem Text, ums Gebet, ums Gespräch, um das, was aus einem Mund kommt. Und es kommt, das lesen wir an anderer Stelle im Neuen Testament, es kommt aus einem Mund. Unser Gebet, wenn es denn kommt, unser Gebet, Ausdruck des Glaubens. Und diese salzlose Kost, die wir manchmal von uns geben und die nicht genießbar ist, es kommt aus einem Mund und manchmal hinterlässt es einen faden Nachgeschmack. Und ich glaube, dass es Paulus bei diesem Text darum ging. Leute, irgendwie muss das zusammenpassen. Das, was aus einem Munde kommt, es muss zusammenpassen. Euer Gebet, euer Reden mit Gott und das, was ihr sonst so sagt. Das, was ihr möglicherweise auch übereinander sagt. Es muss zusammenpassen. Das Gebet, ja, wenn es denn kommt, interessante Auflistung hier. Das Gebet. Es gibt ja so Bibeltexte, da fühlt man sich gleich ertappt und man hat den Eindruck, ich habe zu wenig davon, bin eher hier oben angesiedelt und sollte eigentlich weiter unten hier angesiedelt sein. Seid beharrlich im Gebet, schreibt Paulus an anderer Stelle, seid beharrlich im Gebet, also seid beständig im Gebet, macht es nicht zu knapp, heißt es. Und das ist ja nun mal nicht so leicht. Mir geht es jedenfalls so, ich fühle mich da leicht und schnell ertappt. Ich werde das nie vergessen, vor etlichen Jahren verabschiedete sich aus dem Dienst einer unserer Pastorenkollegen in den Ruhestand, einer unserer Kollegen, der in freikirchlichen Kreisen, in baptistischen Kreisen durchaus eine große Nummer gewesen ist und ein respektables Lebenswerk hinterließ und auf der letzten Tagung, an der er teilnahm, wir haben nächsten Donnerstag Himmelfahrt, ne? Ist wieder Bundesratstagung. Es war eine Bundeskonferenz, eine Bundesratstagung, da verabschiedete er sich und er sagte, wisst ihr, ich habe während meines Berufslebens zwei Dinge zu wenig getan. Ich habe zu wenig Bibel gelesen und ich habe zu wenig gebetet. Gestandener Pastor. Und ich habe in einem Anflug von Erleichterung gedacht, ach, der auch. Der also auch. Oder war das nur sein und mein subjektives Empfinden, es hätte doch ein bisschen mehr sein müssen? Wisst ihr, ich habe den Eindruck, dass wir gerade in freikirchlichen Kreisen ein ganz merkwürdiges Phänomen entwickelt haben. Wir Freikirchler, wir Baptisten oder auch Freikirchler anderer Prägung, wir betonen ja in der Regel die große Freiheit des Glaubens. Wir sind so frei, wir müssen gar nichts. Wir sind so frei und spirituelle Übungen, geistliche Exerzitien, feste Rituale, Zahlen von Kirchensteuern. All das, was in irgendeiner Weise nach Zwang riecht. Wir sind so frei, wir müssen überhaupt nichts. Das ist das, so sind wir aufgewachsen und so haben wir das kultiviert und das ist richtig. Andererseits muss man sagen, dieses schlechte Gewissen, das man angesichts spärlicher Gebetsübung manchmal spürt, ob das nicht wohl auch die Frage gestattet, Leute, ob wir da nicht auch in so eine Gesetzlichkeitsfalle hineingelaufen sind, die wir in bester Absicht zwar, aber doch selbst aufgestellt haben. Wir, die wir in den 60er, 70er Jahren baptistisch sozialisiert worden sind, jedenfalls diejenigen, die ihre Kindheit und Jugend den Baptistengemeinden zugebracht haben, die haben das gelernt. Die stille Zeit gehört dazu. Die stille Zeit muss Bestandteil unserer Frömmigkeit sein, Bestandteil unseres Lebens sein. Und ich erinnere mich gut an die permanente Unzufriedenheit, die ich als 16-, 17-Jähriger hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich das nicht leisten kann, so wie meine anderen Kumpels und Kumpelinen, Schwestern und Brüder in meiner Jugendgruppe. Die waren alle viel frömmer als ich, hatte ich den Eindruck. Und ich hatte immer ein schlechtes Gefühl, wenn es bei mir wieder nicht geklappt hat. So wie Gott es doch von mir erwartet hat, so hatte ich es doch gelernt. Heute, und jetzt muss ich vorsichtig sein mit dem, was ich sage, weil ich will das hinterher auch gleich erklären. Heute, mit 73, fühle ich mich befreit vom Diktat der stillen Zeit. Und nun gehe niemand nachher nach Hause und sagt, der Pastor hat gesagt, wir müssen überhaupt nicht mehr beten. Das Gegenteil ist richtig. Ich will dem gleich vorbeugen, diesem Missverständnis. Nein, ich bin ein Fan von Regelmäßigkeit, was das Gebet angeht. Ich bin ein Fan von Regelmäßigkeit. Klar, das wäre das Allerbeste, wenn man im Laufe des Tages eine Zeit reservieren könnte oder auch zwei für das Gebet. Das geht übrigens besser, als man denkt. Manchmal sind unsere vollen Terminkalender auch nur so ein bisschen vorgeschoben. Ich erinnere mich an eine der ersten ökumenischen Sitzungen, die ich in Köln miterlebt habe. Es war in einer in der Nähe des Kölner Doms, in einer katholischen Gemeinde. Wir hatten eine ökumenische Sitzung, waren gut damit beschäftigt, bestimmte Dinge zu planen. Und es ging auf Mittag zu. Um 12 Uhr läuteten die Glocken. Mittags läuten. Und wie auf Kommando stehen die Kolleginnen und Kollegen auf zum Gebet. 12 Uhr. Ungeachtet der Tagesordnung, die wir hatten. Muss man nicht machen, fand ich aber eindrücklich. Bestimmte Zeiten sich zu reservieren. Ich würde jedem von euch die Erfahrung gönnen, wie das ist, wenn man Stille einübt. Viele von euch haben sicherlich auch die Erfahrung damit selbst schon gemacht. Den muss ich gar nichts erzählen. In einer der Gemeinden, in der ich Pastor gewesen bin, in Hamburg war das, da hatten wir eine Veranstaltung, die hieß Stille Zeit zum Wochenanfang, haben wir nämlich montags gemacht. Stille Zeit zum Wochenanfang. Und nee, ist nichts für mich, hat der ein oder andere durchaus auch gesagt. Und das sind in der Regel die Leute gewesen, die nie Erfahrung mit Stille gemacht haben. Stille Zeit zum Wochenanfang kann man sich reservieren. Also, worum es mir nur geht, Struktur in die Gebetszeit bringen, ja warum denn nicht, natürlich. Selbstverständlich, sich das vornehmen, planen womöglich, ja warum denn nicht? Und das alles ist gut und ist hilfreich und wichtig. Und jawohl, es heißt bei Paulus, betet anhaltend, betet leidenschaftlich, betet frei formuliert oder benutzt ein Gebetbuch, das spielt doch keine Rolle. Aber nun ist es auch wieder so, Appelle wie dieser, den ihr gerade gehört habt, überfordern uns auch. Überfordern uns auch, machen das Gewissen schwer, fordern unseren Widerstand heraus. Ja, der ist Pastor im Ruhestand, der kann das machen. Ne? Und vor allem, jeder Gebetsappell, jede Forderung, die von vorne an euch ergeht, würde doch wieder das Gebet zur frommen Leistung degradieren. Aber genau darum kann es nicht gehen und das kann es nicht sein. Denn das Gebet, liebe Leute, ist gar keine Möglichkeit des frommen Menschen an sich. Wir können es nicht. Und dafür gibt es gute biblische Hinweise. Was wir können stille werden, ja, wir können meditieren, wir können in uns gehen und möglicherweise feststellen, da ist auch nichts los. Wir können ruhig werden, aber beten im Sinne von Gott kontakten, können wir nicht. Paulus schreibt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Sagt er an einer Stelle und er fügt natürlich hinterher gleich zu, aber der Heilige Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Aber wir von uns aus wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich das gehört. Und die Jünger, die Jesus mal beim Gebet beobachtet haben, die waren so beeindruckt, dass sie ihm sagten, Herr, das möchten wir können, Herr, lehre uns beten. Wir möchten das so kennen, wie wir können, wie wir es bei dir gesehen haben. Und dann bringt er ihnen das Gebet bei, das wir als Vater unser kennen. Also wir von uns aus Gott kontakten, nee, das können wir nicht. Und dass es trotzdem geht, hat nichts zu tun mit unseren frommen Möglichkeiten, sondern es hat zu tun mit einer Vorleistung, die Gott bringt. Dass wir es trotzdem tun können, hat nichts mit unserer spirituellen Veranlagung zu tun, sondern es hat zu tun mit einer Vorleistung, die Gott bringt. Im Text lesen wir, wacht im Gebet mit Danksagung. Und das dürfte der Schlüssel sein. Danksagung als Schlüssel zum Gebet. Danke, mein Leben verpufft nicht am Ende. In den Tiefen des Universums oder sonst wo. Gott will mich bei sich haben. Jetzt schon. Danke, Gott würde alles für mich tun. Danke, ich bin durch eine schwere Zeit hindurchgetragen worden. Danke, ich habe eine schwere Zeit im Moment, aber ich habe Grund zur Hoffnung. Der Chor hat das gesungen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, diese eine Textzeile mir zu merken. Ich habe sie vergessen, aber es ging um den Grund der Hoffnung, den ihr besungen habt vorhin. Danke, ich bin nicht alleine. Also Gebet, so wie Paulus es meint, gibt es eigentlich nur in der anhaltenden Besinnung auf Gottes, auf die Dankbarkeit, die wir Gott entgegenbringen können. Wir erinnern uns an seine Freundlichkeit, wir erinnern an das, was er an Lebensqualität geschaffen hat, an Lebensgrundlage gegeben hat. Danke, am Kreuz hat Jesus Throne und Gewalten und Mächte besiegt und sie dem Spott preisgegeben und der Ohnmacht preisgegeben. Vorbei, danke, vorbei die Zeit der angstvollen Unterwerfung unter Mächte und Gewalten. Sondern da ist ein Herr, der selbst in dieser chaotischen Welt, in der wir nicht wissen, ob wir möglicherweise noch viele Sommer in Frieden erleben, der trotzdem nicht sich Zeit und Geschichte aus der Hand nehmen lässt. Danke, die Zeit der Gotteskindschaft ist schon angebrochen. Also das ist der Schlüssel, sich darauf zu besinnen, dass Gott Grund zur Dankbarkeit gibt. Ich habe eben gesagt, Gebet sei gar keine Möglichkeit des frommen Menschen, aber weil Gott in Vorleistung getreten ist, darum wird nun aus der menschlichen Unmöglichkeit, aus dem, was wir nicht können, Gottes Möglichkeit, weil er in Vorleistung getreten ist. Also Gott kontakten? Ja, natürlich. Gott kontakten, selbstverständlich. Möglicherweise sogar mit der Aussicht, dass sich was im Leben tut. Ja klar, selbstverständlich, darum geht es. Und deswegen verknüpft Paulus ja auch die Einladung zum Gebet mit einer konkreten Erwartung, mit einer konkreten Bitte. Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür auftut und dass wir das Geheimnis Christi sagen können. Um Christi willen bin ich ja auch in Fesseln, sitze also wieder mal im Knast, heißt das. Seine Möglichkeiten, Open-Air-Veranstaltungen abzuhalten oder Kindergärten zu bauen wie ihr oder Evangelisationen durchzuziehen, tendieren im Gefängnis gegen Null. Die Tür ist zu. Manchmal beklagen wir, dass die Türen zu sind. Ich kenne euch gar nicht, deswegen, das mit dem Kindergarten habe ich vorher gehört, nicht? Aber ansonsten weiß ich von euch überhaupt gar nichts, aber manchmal beklagen wir das ja, so schlechte Zeiten für die Kirche Jesu Christi und der Boden ist hart geworden. In Ostfriesland nicht ganz so hart, aber in Hamburg, wo ich 26 Jahre Pastor war, da haben die Frommen das gerne beklagt. Harter Boden hier in der Stadt, klagen wir manchmal drüber. Und es gibt so viele andere Sinnanbieter auf dem großen Markt der Weltanschauungen. Alles kompliziert geworden und harter Boden. Aber ich finde, manchmal stehen wir mit unseren Anflügen von Resignation auch uns selbst im Weg. Aber hier im Text leuchtet etwas auf, ob die Nachricht von Jesus Christus angenommen wird, hängt doch gar nicht von den Rahmenbedingungen ab, die wir schaffen können, von den Rahmenbedingungen, die gut oder schlecht sind. Davon hängt die Sache und die Botschaft Jesu Christi nicht ab. Was daraus wird aus unserem Zeugnis, ist Gottes ureigenste Sache, nicht mehr unsere. Und deswegen gibt es für die Kirche und für die Gemeinde auch keinen missionarischen Erfolgsdruck. Und doch, es scheint, als wolle Gott sein Werk nicht ohne die Beter tun. Als wolle Gott sein Werk nicht ohne die Beter tun. Er will gebeten sein. Bin dankbar für eine Diensterfahrung, die ich euch nicht verschweigen will. Ich war also, wie gesagt, in den letzten 26 Jahren Pastor in Hamburg, die letzten 15 Jahre in der Gemeinde Hamburg-Fußbüttel am Rübenkamp. Das ist vor dem Krieg eine der großen Hamburger Stadtgemeinden gewesen und dann gab es Entwicklungen und dann wurden Stationen gegründet und die Gemeinde wurde kleiner und kleiner und dazu kam eben auch der harte Boden in dieser Stadt Hamburg und es machte sich auch mal eine Resignation breit und es machte sich so der Gedanke breit, ja, wir wursteln uns hier durch und irgendwann ist der Zeitpunkt da, da macht jemand in dieser großen Kirche, die wir hatten, mit Kirchturm, macht jemand der Letzte das Licht aus. Und dann haben wir eine Phase erlebt, da könnte ich den ganzen Abend von erzählen, eine Phase des Wachstums, und es kamen Menschen und es kamen Leute und wir hatten Gospelchöre und Musiker und es kamen Leute aus der Nachbarschaft in den Gottesdienst. Wir erlebten auf einmal offene Türen, vordergründig. Vordergründig war das eine Folge glücklicher Entscheidungen, die wir getroffen haben und richtiger Entscheidungen, aber wir hatten auch eine ganz andere Deutung und Erklärung dafür. Gab es da nicht in der Gemeinde Leute, die jahrelang darum gebetet hatten, der Herr möge noch viele dazu tun zur Gemeinde, die jahrelang dafür gebetet hatten, besonders die Älteren, die schon lange dabei waren und ihnen aus der Glaubensstimme gesungen haben und die solche Lieder, wie ihr sie gesungen habt, überhaupt nicht kannten? Waren das nicht diejenigen, die schon lange gebetet hatten, aber die anderen natürlich auch, die Durststrecken durchlebt hatten, manchmal sehr zweifelnd auch gebetet haben, aber immerhin, die nicht müde wurden, die manchmal auch ungeduldig gebetet hatten, vielleicht auch manchmal ohne Erwartung, aber immerhin, die gebetet hatten. Und was uns da passiert ist in der Gemeinde, das haben wir gedeutet, verstanden und begriffen als ein geistliches Geschehen, weil der freundliche Gott seine Hände im Spiel hatte. Also, der Text ermutigt uns, nicht aufzugeben, das Gebet anhaltend zu üben, Mut zum Wachen, Mut, dankbar zu sein gegen die Resignation. Darum geht es Paulus in diesem Text. Ja, zuletzt, wie spät haben wir es? Fünf, wie lange rede ich eigentlich schon? Letzter Gedanke. Noch einmal kurz zurück zu euren Tütchen. Es spricht eine tiefe Menschenkenntnis übrigens daraus, wenn Paulus diese beiden Dinge miteinander verknüpft. Die offene Tür fürs Evangelium und die Ermahnung, sich weise zu verhalten. Die offene Tür für das Evangelium und die Ermahnung, eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt. Und interessant ist, dass er in der Luther-Übersetzung, sage ich mal, sich so äußert, verhaltet euch gegenüber denen, die draußen sind, weise. Gegenüber denen, die draußen sind, gegenüber denen, die im Begriff stehen, möglicherweise hereinzukommen, freundlich und mit Salz gewürzt zu reden. Da kommen auf einmal Fremde ab. Leute, das habe ich auch erlebt, allen Ernstes, dass Leute in der Gemeinde gesagt haben, die setzen sich auf meinen Platz. Da kommen auf einmal Fremde, die passen auch gar nicht zu uns. Da kommen auf einmal Fremde, denen geht es im Grunde genommen doch nur um den Kaffee. Ich weiß gar nicht, ob es bei euch Kaffee gibt nach dem Gottesdienst. Denen geht es doch im Grunde genommen nur darum, hinterher eine Tasse Kaffee zu kriegen. Und ob die jemals die Geheimnisse der Trinitätslehre verstehen und begreifen werden und alle Bekenntnisse fehlerfrei beten können. Höchst zweifelhaft. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Und der Text ermahnt auch, schlagt keine Türen zu, wo Gott im Begriff steht, Türen zu öffnen. Schlagt keine Türen zu. Wissen, wie man jedem antworten soll. Salz, damit ihr wisst, wie ihr jedem antworten sollt. Ob das gelingen kann? Nein. Mir jedenfalls ist das oft schon daneben gegangen. Aber wie war das nochmal gleich? Aus menschlichen Unmöglichkeiten macht Gott Möglichkeiten. Aus menschlichen Unmöglichkeiten. Die sind keine Optionen, habe ich heute gelernt. Keine Option. Und Gottes Möglichkeiten, die sind zu nutzen. Wir reden heute über das Gebet. Und die Bitte um Freundlichkeit und Weisheit ist ein Gebetsanliegen. Und ich bin sicher, dass Gott diese Bitte gefallen würde. Amen.